Physio zwischendurch, dein Podcast für zwischendurch von Jan Winter und Simon Roth. Mit spannenden Themen aus den Bereichen Physio, Medizin und Training.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Physio zwischendurch. Mein Name ist Jan Winter und gegenüber im Digitalen ist mein Kollege und Freund, der Simon Roth. Und Simon, heute möchte ich direkt einen Einstieg halten. Und zwar, wir hatten auch schon mal telefonisch jetzt darüber gehabt, evidenzbasiertes Arbeiten in der Physiotherapie in Deutschland. Und meine Frage direkt an dich, was würdest du sagen, was hat sich die letzten 20 Jahre, denke ich, ist so eine spannende Range, geändert, was Thema Evidenz belangt?
Erstmal hallo. Jan, es ist so schön, dich zu sehen in deinen neu digital ausgestatteten Räumlichkeiten, die ich gerade gehört habe. Also wir bemühen uns qualitativ, uns langsam Stück für Stück zu verbessern. Man hört nie auf, sich zu verbessern, und das ist vielleicht auch schon der gute Übertrag zum Thema Evidenz. Was hat sich verändert? Ich kann tatsächlich, ehrlich gesagt, naja, fast. Ich habe 2007 angefangen mit der Ausbildung. Das bedeutet, wir sind fast bei 20 Jahren. Also kann ich tatsächlich fast selbst über das sprechen, was ich persönlich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Und da hat sich extrem viel getan. Sehr, sehr, sehr vieles Positive. Und aktuell gibt es durchaus gewisse Bewegung, die ich als nicht unbedingt zielführend erachte. Ich meine, es damit begründen zu können, dass die Evidenz oder die Akademisierung der Physiotherapie noch zu sehr in den Kinderschuhen steckt. Also wir haben, und jetzt müssen wir ganz viel ausklammern, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, da waren die akademischen Angebote für Physiotherapeuten noch sehr überschaubar. Das bedeutet, du konntest so deinen Bachelor vor allen Dingen in Bereichen machen, wie das hieß dann Bachelor of Arts.
Und man musste tatsächlich auch, also so war das bei mir genauso, ich musste die Vorsemester über eine Fernschule mit der Fachhochschule oder Hochschule Osnabrück in Kooperation mit einer niederländischen Schule machen.
Ja, genau.
Weil es in Deutschland gefühlt noch eigentlich vor Ort noch gar kein Angebot gab?
Ja, genau. Also die Holländer waren da natürlich schon weiter, und dann waren das so Sachen, dann waren die ersten Studiengänge, die so ansatzweise, die hatte man dann so einen untergejubelt, so ey, Gesundheitspädagogik oder Gesundheitsmanagement oder sowas.
Ja, Health Communications gab es
so,
ja gefühlt
genau.
24 Studiengänge. Alle machen das Gleiche, aber heißen anders.
Genau, und ich dachte immer, ich check's nicht, so Leute. Also ich möchte Physiotherapeut werden. Ergo mache ich ja keinen akademischen Abschluss in etwas, was primär nicht damit zu tun hat. Nur des Abschlusses wegen. Habe ich mich geweigert. Ich kann das auch aus der Brille als Praxisinhaber sehen. Ich habe bis heute, weiß ich ehrlich gesagt, nur per Zufall, welche Abschlüsse meine Angestellten haben, weil ich es nicht erfrage, weil es nicht relevant ist. Also sie müssen examiniert sein, sonst habe ich ein Problem. Also die Berufserlaubnis, die Ausübungserlaubnis.
Sieht man jetzt ganz, ganz vorsichtig in deinen Aussagen, nicht, dass rauskommt, dass du noch nie ein Examen gesehen hast.
Ja, also keine Ahnung, der eine ist Koch, aber der ist ein super Therapeut. Nein, also die haben natürlich alle die staatlich anerkannte Befähigung, Physiotherapeuten zu sein, die du ja aber wissentlich ja schon mit dem Examen bekommst. Und alles danach, gut für dich. Aber mir ist es primär egal. Warum? Weil für mich entscheidet das Gespräch, also und da gehe ich auf gewisse Dinge ein, von denen ich heraushöre, ob sich jemand auch mit der Evidenzlage auseinandersetzt. Und dafür braucht man nicht primär einen Abschluss. Und das Zweite ist die Empathie und Sympathie. Weil wenn die nicht existiert, und wir wissen alle, was für ein großer beitragender Faktor eine Empathie und Sympathie in der Behandlung auf den Patienten wirkt, dann bin ich überzeugt, wenn du die nicht hast, wirst du auch nicht in der Lage sein, die explizit zu lernen. Wenn du aber empathisch und sympathisch bist und Lust auf diesen Job hast, dann bist
kannst du
durchaus
dir das Wissen aufbauen.
Genau, bist du durchaus in der Lage, das Wissen, das du über welche Zugänge auch immer bekommst, die aneignen kannst. Und das ist etwas, da lege ich als individuell, als Praxisinhaber mit der Nadine, meiner Frau, legen wir gemeinsam großen Wert darauf, dass diese Soft Skills gegeben sind und der Rest kommt und dafür brauchst du keinen Bachelor, keinen Master, keinen Doktoranden, I don't give a shit. Und das heißt aber nicht, dass ich das schlecht empfinde oder unnötig empfinde, das möchte ich definitiv nicht damit sagen, nur muss man halt immer aufpassen, was ist die Erwartungshaltung einesjenigen, der zum Beispiel einen Bachelor und einen Master gemacht hat, später im Berufsleben. Weil man muss ja auch ganz klar sagen, den Aufwand, den ein Masterabsolvent betrieben hat, ist ja ungleich höher als die eines Menschen, der ein Examen absolviert hat. Jetzt ist es aber jetzt nicht unbedingt so, dass der groß mehr Geld verdient. Kommt immer drauf an, natürlich auf die Praxis, wie die das bewertet. Bei mir, sorry für alle, ist das erstmal nicht der Fall. Und dann kann das natürlich zu Frust führen. Und das kann ich ja auch in Teilen nachvollziehen. Nur muss man halt drüber nachdenken, okay, an welchem Punkt habe ich einen Mehrwert vor dem Patienten, wenn ich akademisiert bin? Und es heißt nicht, ich befasse mich mit der Evidenzlage. Das tun Ausgebildete auch. Ne? Also das muss man ganz klar sagen.
Man muss klar differenzieren, akademisiert und trotzdem Verständnis und up-to-date halten, was aktuelle Evidenzen belangt. Ne? Also und da auch unterscheiden, wann spricht man von Evidenzen, ne? Weil rein theoretisch in der Hierarchie der Evidenzen ist halt auch schon eine Expertenmeinung eine der schwächsten, aber eine Evidenzorientierung. Ne? Und das ist halt also von Expertenmeinung bis Meta-Analyse, würde ich sagen, ist ein kleiner Unterschied. ein kleiner, sehr großer, ne? Selbst von RCTs zur Meta-Analyse ist ein gigantischer Sprung und das sind, glaube ich, zwei Hierarchiestufen auseinander. Ne? Das heißt, scheinbar nicht viel, aber dann doch sehr viel. Und da finde ich, ist auch tatsächlich immer der Schwerpunkt, wo ich finde, das ist eine gewisse Schwierigkeit, die wir gerade in unserem System haben, dass da nicht viel oder dass da vielleicht zu viel vermischt wird. Ne? Wenn man sagt, ja, gibt es Evidenzen dazu? Ja, also von welcher Höhe sprechen wir gerade? Und ich denke, das kriegt ihr jetzt gerade mit MyoAct auch relativ viel mit. Dann vielleicht auch nochmal gegenwärtige Situation, weil jetzt zum Beispiel, dass sagen wir, ein britisches Sportmagazin vielleicht eine Studie hat über die Krafteinwirkung der Hamstrings. Ja, also wann, bei welcher Übung das meiste Kraftpotenzial oder die meiste Kraftentwicklung da ist und dass das nicht unbedingt übereinander liegt mit EMG-Aktivität. Und dann heißt es auf einmal, EMG, vollkommen für die Katz. Also ist ja gar nicht mehr aktueller Stand. Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.
Genau, also wenn du EMG nutzen willst, um Kraft zu beurteilen, ist es nicht das Richtige. Und das ist aber, das hat ja auch hoffentlich dann nie jemand gesagt. Und da fängt es ja schon an. Wenn die Beurteilung einer Thematik auf der falschen Grundlage, dem falschen Kontext basiert, dann ist die Diskussion, ob evident oder nicht evident, schon komplett hinfällig. Also wenn ich jetzt sage, hey, ganz ehrlich, das Auto, was du mir verkaufst, liebes Mercedes-Benz, hat sich in Studien übrigens auch gezeigt und auch meine Erfahrung ist sehr schlecht im Wasser. Es ist wirklich das schlechteste Boot ever. Dann sage ich, ja, das ja, würde ich bestätigen. Ich hoffe, dir hat nie jemand gesagt, dass das Ding schwimmen kann. Das ist nicht für Schwimmen gemacht. Ergo ist dieses Auto ein sehr schlechtes Boot. Es ist aber, wenn du die Funktion richtig nutzt und einen Führerschein gemacht hast, ist das ein sehr gutes Fortbewegungsmittel auf einer asphaltierten Straße.
Mhm. Und, ja, genau, genau.
Und das ist eben das, was wir gerade mitbekommen. Diejenigen, die sich gerne jetzt mal explizit über das Thema EMG auslassen und vermeintlich sich auf Studien diesbezüglich stützen, die haben sich teilweise, und das ist das, was mich so krass erschreckt, gar nicht mit unserem Produkt befasst. Und wenn ich gar nicht meine, meine ich gar nicht. Mhm. Entweder es noch nie in der Hand gehabt oder, wenn sie es in der Hand gehabt haben, sich nie haben ausbilden lassen, was ein ständiges Angebot ist. Und dann basierend auf der falschen Annahme, wie man es nutzt, Aussagen zu treffen und sagen, ja, das kommt ja gar nicht an. Wir haben zum Beispiel das Thema, ja, EMG ist so extrem anfällig, was Crosstalk und sowas angeht, also Fehlmessungen. Und deswegen könne man das ja nicht nutzen. So. Jetzt ist es so, dass schon damals De Luca, jeder, der sich mit EMG auskennt, der kommt an diesem Namen nicht vorbei. Also ein Pionier in der Elektromyographie, und er hat ein Werk geschrieben, das ist schwer zu konsumieren, ein absolutes Textmonster. Aber im Zeitalter der KI ist das definitiv für jeden konsumierbar, und man kann quasi die KI einfach mal fragen aus diesem Werk stellen. Und dann fragt man mal De Luca, was empfiehlt er denn, wie man mit EMG umgeht? Und es gibt zwei Methoden, die er nennt, auf die man definitiv immer achten muss. Und die beiden Methoden sind Methoden, die parallel angewendet werden können, aber auch isoliert jede für sich. Die eine ist die Normalisierung. Also du schaffst einen maximalen willkürlichen Kontraktionsmoment, definierst diesen als deinen 100%-Wert und danach kannst du jede Messung im Verhältnis zu diesem Wert setzen und dann eine Aussage treffen, um wie viel Prozent zu deinen 100% brauchst du für diese oder jene Bewegung oder Übung, und dann eine entsprechende Bewertung darstellen und Vergleiche anschaffen.
Was auch interindividuell häufig ist, ne?
Genau. Also 100%. Ne? Und man muss auch immer schauen, diese Art der Normalisierung hat Gründe, warum sie nicht allumfassend. Also ich kenne keinen praktizierenden Therapeuten, der mit EMG jahrelang Erfahrung hat, der hauptsächlich mit Normalisierung arbeitet. Also die sehr erfahren am echten Patienten sind, hören damit auf. Weil die Ermittlung dieses Referenzwertes häufig schon negativ beeinflusst ist, durch eine akute Schmerzsituation, durch eine Angst in die maximale Anspannung gegen einen unüberwindbaren Widerstand, den es braucht, und viele, viele andere Dinge. Und das beschreibt schon in den 70ern De Luca, dass das ein Problem der Normalisierung ist. Deswegen gibt es auch die kontextabhängige Interpretation. Das bedeutet, wir nehmen dazu ja immer gerne diese Pulsuhr-Analogie. Der Wert an sich, 160 Schläge pro Minute, ist aussagebefreit, wenn ich den Kontext nicht kenne. Wenn ich weiß, der Mensch hat sich angestrengt, dann kann ich 160 Schläge pro Minute eher in die Normwerte reinnehmen. Wenn der Kontext 160 Schläge pro Minute in Ruhe entstanden ist, dann wird der gleiche Wert, die Zahl 160, auf einmal in den roten Bereich, in den problematischen Bereich geschoben und sagt, hey, da musst du mal mehr nachhören. Ja, vielleicht hat er einen aufregenden Podcast gehört, der ihn aufregt. Ja, vielleicht hat er den Simon reden hören, hat sich so massiv aufgeregt, was ist das für ein Trottel? Dann hat das wieder einen physiologischen Kontext. Also ich brauche mehr Information. Und diese kontextabhängige Interpretation, das ist etwas zum Beispiel, nach dem ich schon immer gearbeitet habe, und das ist auch der Algorithmus in unserem Produkt bei MyoAct. Das sind die Mappings. Weil da bringt jeder Test einen eigenen Kontext mit, von dem wir eine mittlerweile Datengrundlage haben. Wir haben über 160.000 Mappings in unserer Datenbank. Und musst dir immer überlegen, ein Mapping besteht zwischen, ich sag mal, 3 und 11 Tests, je nach Muskelgruppe. Und immer zwei Muskeln. Das heißt, wir haben 1,2 Millionen reproduzierte, gleiche Übungen, also Muskeln, die Übungen gemacht haben oder die einen kontextabhängigen Bewegung gemacht haben. Und, ja, und die entsprechende Bewertung dahinter. Und da sind wir schon so, dass wir ganz klare Muster, also die Muster, die wir vorher auf Basis von 50.000 Messungen, die wir vorher gemacht haben, die haben wir jetzt bestätigt. Es ist bestätigt worden in der Masse unserer Anwender. Und natürlich hast du nie 100%, dass das perfekt ist, die Messung von jedem Anwender. Aber in der Größenordnung kann man davon ausgehen, sonst wäre eine Bestätigung dieses Musters, das wir als Algorithmus gewählt haben, ja massiver Zufall. Und das bei 36 Muskeln. Den Zufall musst du erstmal haben, das ist natürlich Quatsch, ne? Und das ist, wollte ich noch ganz kurz sagen, alles gut. Ich will damit nur sagen, man kann jetzt warten, bis es genügend Metastudien zu dieser Form der Interpretation gibt. Oder man baut ein Expertengremium quasi auf, das in der Summe über 1 Million Datenpunkte nachvollziehbar, ne, nachweisbar, die sind alle gespeichert, schafft, mit dem man genau das begründen kann. Und das übergibt man dann an die Universitäten, die hochwertigere Studien draus schneiden. Aber mit all ihren Herausforderungen, die es bringt. Das ist das, was mich ja oft stört in dem Umgang mit teilweise auch Studenten, die ein Studium machen, habe ich alles schon erlebt, wo ich sage, oh Leute, das könnt ihr so oder so nicht tun. Mhm. Wo man einfach Fehler gemacht hat im Studiendesign, was einem dann aufgefallen ist, irgendwie auf dem Weg. Man konnte aber die Studie nicht mehr abbrechen, weil, ne, man ist ja mitten in seinem, ich muss meine Thesis abgeben. Und dann wird einfach mal so was unter den Tisch gekehrt, damit das sich so anhört, dass das passt. Ich sage definitiv nicht, dass das Standard ist. Aber es ist Fakt, dass das passiert. Und wenn da kein Kontrollgremium da hinten ist, und die gibt's nicht immer, ist so, weil nicht jede wird perfekt betreut. Und schwupps hast du eine Aussage getroffen, die eben nicht der Realität entspricht. Auch hier will ich nochmal ganz klar claimen, das betrifft in der Regel diese kleinen Studien mit einer kleinen Fallzahl. Je professioneller, je größer das Ganze ist, desto natürlich weniger fehleranfällig ist das Ganze auch. Aber man sehe, manchmal braucht es erstmal Beobachtung über mehrere Jahre und von Experten, die eine Mustererkennung betreiben. Und dann übergibt man das Ganze und macht eine Studie draus. Wenn es diese Beobachtung nicht gäbe und dieses Weiterarbeiten mit dieser Beobachtung, dann hätten wir ja nie Wissenschaft. Weil Wissenschaft braucht die Beobachtung und die Mustererkennung aus der
Praxis. Ja, und von der Situation her ist ja auch, dass die moderne Evidenz ja eigentlich zeigt, also wie du sagst, wir haben jetzt, selbst wenn wir viele Daten haben, dann sind wir in einer Evidenzsituation in dieser eine Sparte, um eine diagnostische Genauigkeit zum Beispiel zu setzen, reicht das alleine aber auch nicht, ne? Das heißt, wir brauchen mehrere, stark betont, klinische Tests. Dann brauchen wir eine Anamnese, um einen Background zu schaffen. Dann brauchen wir eine funktionelle Untersuchung und gegebenenfalls Bildgebung zu setzen, um eine Genauigkeit einer Diagnostik zu erreichen. Ne? Das heißt, das sind verschiedene Steps und es kommen viele, viele Sachen zueinander, um dann wirklich von einem Evidence-Based Practice zu sprechen. Also was bringt dir Evidence-Based Practice, dass du sagst, okay, ich habe jetzt diesen einen Test, der eine sehr gute Spezifität und Sensitivität hat, aber dafür ist das andere nicht in diesen Kontext gesetzt. Also dann,
100%.
Und das finde ich gerade in dieser Situation immer im Hinterkopf halten. Ne? Und was Evidenzen belangt, zum Beispiel gute Evidenzen aktuell. Ne? Ich rede immer von aktuell, kann sich ja auch viel verändern. Wenn Evidenzlevel sehr hoch ist, dann ist es, also sagt man ja auch, dass es nicht fix ist, aber dann ist es unwahrscheinlicher, dass die Evidenz widerlegt werden könnte. Ne? Ja. Aber aktive Bewegungstherapie. Gute Evidenz. Aber was bringt es, wenn wir zum Beispiel in der Anamnese Sachen verpassen, dass wir eventuelle Kontraindikationen dort nicht beachten? Dann können wir sagen, okay, aktive Bewegungstherapie. Ja.
Und komm, machen wir es mal noch einfacher. Ich habe letztens habe ich einen Post rausgehauen. Da habe ich über diese Rookie Gains gesprochen und die Möglichkeiten, wenn du mit einer Sportart beginnst oder mit einer neuen Form der Bewegung, auch wenn es jetzt sowas ist wie Krafttraining, man kennt das früher, ja, also man ist so in der Pubertät und geht das erste Mal ins Gym und dann fängt man an zu trainieren, also aus so einem Status Null. Und dann hat man sehr, sehr starke Erfolgsquoten. Ja, also gefühlt jedes Mal, wenn du ins Gym gehst, legst du mehr Gewicht drauf. Und dann entsteht der Eindruck, ich bin ein Supertalent. Ich habe die besondere Begabung. Und jeder, der schon länger am Trainieren ist, der schmunzelt und sagt, wart ab, du Idiot, jetzt kommt bald das Plateau und dann wirst du mit gleichem Trainingsaufwand deinen Moment erhalten. Und es ist deutlich aufwendiger, weiter in die Progression zu kommen. So, das hat man untersucht. Und was hat man festgestellt? Man hat festgestellt, was verändert sich da? Weil der Muskel an sich, die Sehnensteifigkeit und alles, was den Muskel als Struktur erstmal, als reine isolierte Struktur angeht, hat sich nichts verändert in den ersten 3 bis 5 Wochen, indem man aber einen nachweislichen Kraftzuwachs feststellen kann, messen kann. Mhm. Was hat man gesehen? Dass die neuroplastische Präzision, die dafür nötig ist, um eine, sage ich mal, qualitativ hochwertige Ausführung dieser Zielbewegung zu machen, dass die deutlich besser ist. Also die kortikale Präsenz, die Aktivität in den motorischen Arealen ist zielgerichteter. Das heißt, die Energie, die ich reingebe, kommt gezielter in meine Zielbewegung an. Das ist ein Prinzip des motorischen Lernens. So, wunderbar. Kann man im EMG messen. Kann man durch Biofeedback auch unterstützen. So, check. Jetzt wissen wir sowas schon mal. Okay, daraus leiten wir ab, dass wir schon ohne in die große Progression zu gehen oder ohne Heavyweight zu arbeiten, bei Menschen, die ganz unten anfangen, schon Erfolge erzielen können. Mhm. Wir neigen dazu, und du kennst mich, ich bin ein ganz großer Fan von progressivem Training. Also progressives Training bedeutet nicht nur stetig steigendes Gewicht, sondern das bedeutet erstmal Variation. Also in unterschiedlichen Winkelpositionen Zugang bekommen und performen, Geschwindigkeitssituationen, das ist ja alles eine Form von Progression. Aber die Versorgungsrealität ist häufig die, dass die Patienten, die zu uns kommen, ja eher die Noobs sind und die vielleicht negative Habits haben. Die machen gar keinen Sport. Und jetzt sagt die WHO, evidenzbasiert, um gesund zu sein, um fit zu sein, benötigst du entweder, ich kriege die Zahl nicht mehr ganz zusammen, aber das sind sowas von 300 Minuten moderates Training die Woche oder 75 bis 150 Minuten intensives Training. So, ich habe in dem Post gesagt, wer ein absoluter Noob ist, ein Anfänger, den wirst du mit 3x20 Minuten in der Woche schon dazu kriegen, dass er erstmal eine gute Grundfitness hat. Mhm. Also ich habe eher negatives als positives Feedback bekommen da für den Post. Und
ja, du hast halt auch unten im Kommentar noch beschrieben durch EMS, ne?
Genau. Nein, natürlich mit einem gut individualisierten Training. So, und woher kommt dann diese in Teilen Aussagen von ja, nein, die WHO, die empfiehlt aber 75 Minuten. Okay, schönes Beispiel. Das heißt, wir haben hier eine sehr gute Untersuchung. Jetzt frage ich halt immer, was ist der Parameter fit, den Sie potenziell dafür genutzt haben und sagen 75 Minuten. Jetzt frag mal oder sag mal bitte deinen Patienten, die sollen mindestens 75, eher 150 Minuten Sport, intensiv, HIIT, Training pro Woche machen. Und zwar adressiere bitte die, die gar keins machen. Was erreichst du bei einem Großteil von denen? Die sehen einen so unüberwindbaren Berg, dass die erst gar nicht diese Wanderung antreten. Mhm. Und wir kennen das. Nehmen wir das Beispiel von der Wanderung. Wenn du den Riesenberg schon siehst, wie steil der ist und wie weit das entfernt ist, wirst du eventuell nicht loslaufen. Besteht aber dieser Berg aus immer so kleinen Hügeln, und man kennt das, wenn man wandert, man denkt so, man hat es geschafft, und dann kommst du gerade so über so einen Teil und dann siehst du die nächste Steigung und sagst, fuck. So, in dem Moment bist du aber schon dabei und sagst, egal, ich habe es eben geschafft, jetzt schaffe ich auch das. Also du machst aus dieser großen Etappe kleine Häppchen und die motivieren dich immer weiterzugehen. Bis du in dem Moment hast, dass du motiviert, also dass du eine Routine hast und einfach drin bist im Flow. Diesen Flow kriegst du aber nur, weil die Ziele erstmal klein und erreichbar waren.
100%.
Und das ist die Idee von 3x20 Minuten und nicht dieses, weil die Studien es sagen, nur 75 bis 150 Minuten, alles andere ist nicht evident und deswegen Bullshit.
Simon, ich bin gerade hängen geblieben bei der Wanderung, weil ich muss an eine Situation denken, das war 2015 in Neuseeland. Da sind wir, ich wollte unbedingt eine Wanderung machen, ne? Also eine ganz bestimmte. Yeah. Und dann habe ich der damaligen Freundin, als sie im Auto gefahren ist, den Lonely Planet falsch vorgelesen und habe gesagt, das ist für Einsteiger bis moderat trainierte.
Moment mal, du hast gelogen.
Wandererfahrung, pass auf. dann sind wir los und die ersten 6 Kilometer wirklich so, also ganz, ganz flach. Ne? Und dann sagte sie irgendwann so, ey, sag mal, da hinten an diesem hohen Berg laufen da Menschen hoch, das sieht so aus. Und das waren wirklich so ganz kleine Punkte. Und dann ich so, Nein, das ist eine ganz andere Route. Und dann kamen wir da an und dann hatten wir die ganze Zeit so eine harte Steigung. Also ich glaube, ich wurde noch nie so verflucht. Aber ich habe dann auch gesagt, naja, wir können jetzt auch die 6 Kilometer zurück, aber das wäre ja ein unnützer Weg.
Das wäre doch schade. Also,
ja. Ach,
ja. Ja, aber wie gesagt, dieses Thema, und das haben wir in so vielen Belangen, ja, wo wir sagen, wenn wir uns jetzt immer wieder nur an den Dingen festklammern, von denen wir wissen, dass sie sehr gut belegt sind, dann laufen wir Gefahr, dass wir in der echten Realität an den echten Patienten abprallen. Das fängt ja schon an mit Pain Education. Ja, Education. Wenn der Patient jetzt
sehr hohe Schmerz Evidenzlage, hat, ne?
Ja, aber jetzt habe ich Schmerz, jetzt. Dann kommst du, und du weißt, ich nutze Education sehr, sehr viel, Pain-Bucket-Prinzip Standard in meiner Behandlung. Aber wann? Das mache ich individuell aus. Wenn der Schmerz nicht im primären notgedrungen ist, der ihn daran hindert, jetzt irgendwie aktiv zu sein, dann mache ich sowas eventuell schon in der ersten Einheit, vor allen Dingen dann, wenn ich raushöre, dass der schon überall war und eigentlich schon von mir Einrenken verlangt oder sowas, dann muss ich den so ein bisschen einfangen. Ja? Aber wenn Menschen erstmal so schmerzgeplagt sind, dann greife ich auf Methoden zurück, die überhaupt nicht evidenzbasiert sind. Mhm. Manuelle Therapie.
100%.
Ey, da mache ich das Werkzeug immer nach dem Prinzip des Clinical Reasonings und vor allen Dingen hier dem Prinzip Test, Hypothesenbildung, Intervention, Retest.
Mhm.
Ja. Um den Menschen überhaupt erstmal Vertrauen einzusammeln. Und wenn ich weiß, ja, diese Schmerzlinderung, Simon, die hat doch nur funktioniert, weil die Erwartungshaltung da war, weil du sympathisch und empathisch bist,
ja, dann
und der Kontext da ist und weil du dann mit hoher Reizung der Mechanorezeptoren des Nervensystems keine Ahnung, manipuliert hast.
Hey, ja, geil. Ist ja dein Brandschutzplan. Das ist
genau. Aber dann sage ich doch, das ist doch geil. So, der Brand ist gelöscht. Jetzt können wir uns mal in einer ruhigeren Situation um die potenziellen beitragenden Faktoren kümmern, die dazu geführt haben, dass es zu diesem Brand kam. Und da ist das Schlagwort beitragender Faktor. 100%. Die allermeisten Dinge allein betrachtet sind nicht der alleinstehende Grund. Aber sie können beitragender Faktor sein. Und somit ist es auch so, wenn es heißt so, ja, keine Ahnung, was wird denn da gerne genommen? Was weiß ich, irgendeine Verspannung oder sowas ist nicht der Grund für ein Problem oder die Bandscheibenvorfall ist kein Grund. Definitiv, wer uns im Podcast verfolgt, der weiß, dass wir natürlich genauso ticken. Aber es kann ein beitragender Faktor sein. Mhm. Und ich bin gerne derjenige, der sich einen Überblick verschafft über alle beitragenden Faktoren, die einen Mensch so negativ beeinflussen, seine individuelle Resilienz. Und dann konzentriere ich mich auf die Faktoren, die ich am einfachsten beeinflussen kann, ins Positive. Und Spoiler, das ist in der Regel nicht der Schlafmangel, den der Patient nachts hat, oder den Stress auf der Arbeit oder zu Hause. Da habe ich wenig Einfluss drauf. Auf die neuromuskuläre Ansteuerung habe ich einen mega Einfluss drauf mit Rookie-Gain-Übungen, die einen in 3 bis 5 Wochen zu einer Verbesserung führen können. Und wenn diese Verbesserung dazu führt, dass die Gesamtlast reduziert ist, so dass es für ihn reicht, dass er weniger Schmerzen hat, Jackpot. Heißt nicht, dass das bei jedem funktioniert, aber es ist doch ein adäquates Werkzeug, das ich nutzen kann, den in seiner Gesamtsituation zu verbessern.
Hundertprozentig. Und das ist auch, finde ich, diese Situation von Evidence-Based Practice, wenn man das mal aufteilt, also dieses Drei-Säulen-Prinzip, dass man einmal wissenschaftliche Evidenzen hat, dann Erfahrungswerte natürlich auch, also therapeutische Erfahrungswerte, aber auch dritte Säule, ganz wichtig, Ziele, Wünsche und Ängste in der Situation des Patienten. Und total. Dieses hier dürfen wir nicht vergessen, ne? Also die Ziele und Wünsche. Das, wie du sagst, also da geht es erstmal darum, der Patient muss gerade erstmal das Feuer gelöscht bekommen. Ja. Und dann kann man darauf aufbauen, dass man sagt, okay, jetzt arbeiten wir an der Kraft, an der Aktivität mit EMG zum Beispiel, also Bewegung, aktive Bewegungstherapie. Man kann auch mit Sicherheit als Ratgeber beiseite stehen, was Thema Schlaf belangt, also Schlafhygiene und. Aber wenn man so lange diesen Menschen in seiner starken, negativ assoziierten Belastung stecken lässt, ist schwierig, ne? Also dann geht ja auch mit Sicherheit ein bisschen Vertrauen flöten.
100%, aber da sind wir an einem wichtigen Punkt, weil auch es wird gerne und basierend auf der Erkenntnis, dass ja keiner der potenziell alleinstehenden Faktoren, alleiniger Grund unbedingt für den chronischen Schmerz ist, was ich ja zu 100% unterstütze, neigt man dann den Übertrag zu schaffen, dass die Diagnose oder die Untersuchung oder die Objektivierung eines solchen Zustandes ja auch nicht sinnvoll sei. Ne? Mhm. Stichwort überdiagnostizieren. Also warum soll ich meinen Patienten MRT machen lassen, wenn ich doch eh weiß, dass der Bandscheibenvorfall für sich alleinstehend kein Grund ist und es meine Therapie eventuell eh nicht beeinflusst, weil ich ihn eh nach dem Grundprinzip des progressiven, leichten steigernden Trainings nutze. Warum soll ich EMG nutzen, wenn ich sage, die Erkenntnis über eine muskuläre, neuromuskuläre Dysbalance ist irrelevant, weil ich überzeugt davon bin, dass mein Training, so wie ich mit dem Patienten das aufbaue, von leicht nach schwer, automatisch dafür sorgen wird, dass er irgendwie schon gut wird. Dann erreiche ich doch das Ziel. Ich habe seine Belastbarkeit gesteigert, und ich habe ihn eventuell schmerzfrei bekommen. Ja, aber zu welchem Preis? Der Preis kann sein, dass du trotz dieser gut evidenten Maßnahmen den Patienten in seiner Kompensation trainiert hast. So, wenn du das möchtest, wenn das dein Therapieziel ist und das auch der Patient bestätigt und sagt, Hauptsache schmerzfrei und belastbarer als gestern, ja, dann macht einen Haken dran. Dann frage ich aber, wisst ihr denn, ob dieser Mensch in einer Kompensation ist bei der Zielbewegung? Und da sage ich, kannst du gar nicht wissen, ohne die Technologie. Die einzige Technologie, die in der Lage dazu ist, auf neuromuskulärer Ebene, ist EMG. Deswegen, Spoiler, wird EMG auch bei den ganzen Studien benutzt als Messinstrument. Das finde ich immer geil, wenn man EMG so ein bisschen jetzt im klinischen Kontext anfängt zu hinterfragen, aber nur, weil es halt gerade immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm.
Aber die Studien, die damit gesetzt wurden, dann trotzdem bevorzugt und sagt, ja, ey, hier ist es doch evident.
Genau, also die Leute, die so über EMG ein bisschen haten, haben in der Historie sich gerne mit Studien, haben sie andere Dinge begründet, in denen EMG das Werkzeug war, mit denen ein Beweis angetreten worden ist. Und da sage ich, okay, jetzt widersprichst du dir. Mhm. Also, weil natürlich ist die Art des EMG, was wir nutzen, ist genau liefert dieselben Daten wie ein EMG in den Unis. Mhm. Also es gibt einen Standard, nach dem man sich halten muss, sonst wird man nicht eben Medizinprodukte zertifiziert und der ist erfüllt. Und deswegen sage ich, naja, also entweder du nutzt EMG-Studien und glaubst, dass die Technologie auch wirklich funktioniert und vertraust der Thematik. Oder wenn du es nicht tust, dann musst du aber alle Studien, die mit EMG besetzt worden sind oder wo man EMG genutzt hat, um was zu überprüfen, darfst du dann nicht als vertretbar ansehen. Ne? Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das wissen wir. Aber so ist es halt immer mit neuen Dingen. Ja? Da ist erstmal große, große Angst. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir abseits der perfekten Studienlage, vor allen Dingen, wenn wir im Bereich der Individualmedizin sind, dass wir Beobachtung, Mustererkennung betreiben, mhm. diese Muster über einen langen Zeitraum, über eine große, große Gruppe an Experten kommunizieren, reflektieren und daraus weitere Schlüsse ziehen. Mhm. Und dann wird das immer sich weiterentwickeln. Ja? Das ist ja klar, dass wir jetzt noch nicht den heiligen Gral haben, der alles verstanden hat. Aber man muss halt irgendwo anfangen. Ja, und da habe ich manchmal das Gefühl, wenn wir uns da zu sehr verkopfen, dann haben wir immer weniger Raum für neue, innovative Ideen, die notwendig sind, um zukünftige neue Ansätze zu schaffen, die den Patienten besser machen können.
Genau.
Ne? Und das ist, glaube ich, die Kernessenz für alle, die sich mit Evidenzen befassen. Ich war heute in einer Ausbildungsstätte für Physiotherapeuten, habe da einen 6-stündigen Workshop gehalten zum Thema EMG und ich merke halt, wie viele von denen einfach ja irritiert sind, ja, weil mhm. sie lernen etwas, natürlich, was im Curriculum steht. Da haben sich auch die Lehrkräfte nicht für entschieden. Das müssen die machen. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Aber das widerspricht nicht der Evidenz. So, was sollen die denn jetzt machen? Sollen sie die Ausbildung abbrechen? Mhm. Du musst sie machen. Mach sie. Aber lerne es zu bewerten und für deinen Kontext später anzuwenden. Und siehe da, wahrscheinlich wirst du trotzdem auf die Methode, keine Ahnung, Kaltenborn, manuelle Therapie, doch zurückgreifen. Mhm. Nur sagst du dann nicht dem Patienten, hier, ich drücke deinen Wirbel in eine Konvergenz oder Divergenz, sondern du sagst einfach, ja, das ist eine neuromodulatorische Behandlung. Damit will ich vielleicht eine temporäre Schmerzverbesserung erreichen, damit ich dich in der Belastung trainieren kann.
Ja. So. Und da könnt ihr auch nochmal in eine alte Folge von uns reinschauen mit Zukunft der Physiotherapie, Simon. Da hattest du vom Physioverband ja. den Vortrag gehalten und da ist genau die gleiche Situation geschildert, eben das Curriculum, das muss sich auch erstmal ändern. Ne? Also wenn man jetzt von aktuellen Evidenzen einhergeht, das heißt Pain Neuroscience Education, Education allgemein, Patientenedukation, aktives Training, Krafttraining, was ist davon starker Bestandteil im Physiotherapie-Curriculum?
Ja,
bis heute, ne?
Ja, ja.
Multimodal, also von der Situation auch, dass super viele Faktoren einhergreifen. Ne?
Absolut.
Das sind Thematiken, die müssen sich ändern, die werden sich ändern, was ein bisschen flotter gehen könnte und eben auch die Situation, finde ich, immer ist schade darzustellen für Auszubildende oder Studenten gerade, wie du sagst, die sind verwirrt. Ne? Ja. Natürlich. Das ist ein verwirrter Zustand in der Situation ist auch nicht schön, weil die dann eventuell auch zweifeln, so, ey, ist dieser Job das Richtige für mich? Ja. Wird das was? Kann ich da drin gut werden? Und, ne? Und dann sind die in der ersten Entwicklung schon ins Negative gerutscht, ne?
Genau. Das ist, also wir halten fest, ich wünsche mir einen physiotherapeutischen, kollegialen Umgang, der mehr auf Miteinander als gegeneinander geht. Wie gesagt, andere Berufsgruppen, die schon länger in der Akademisierung sind, die können das. Wir, würde ich behaupten, sind da noch relativ jung. Mhm. Deswegen versucht man gerade gegen alle zu schießen, die nicht nach dem arbeiten, wie man es selber gelernt hat. Und das ist definitiv nicht zuträglich. Also hier, bevor man ständig irgendwelche Reaction-Videos dreht, um andere schlecht zu machen, lieber Angebote schaffen, um andere einzuladen und sie davon zu überzeugen, dass die Methode, die man für sich gewählt hat, vielleicht auch eine ist, die es wert ist zu lernen. Und dann kann jeder sein eigenes Bild machen und am Ende des Tages entscheidet die Versorgungsrealität, was für den Patienten am besten hilft. Aber immer mit der Idee Unabhängigkeit schaffen von der Therapie, immer mit dem Grundsatz Selbstwirksamkeit schlägt alles. Und dafür braucht es eben Education, Erkenntnisgewinn und deswegen messen, wo man messen kann, objektive Daten schaffen, damit der Patient uns auch wirklich glaubt, was wir ihm sagen.
Hundertprozentig sehr schöner Abschluss, Simon. Hey, wir haben viel gelernt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast auch gelernt, dass du vielleicht mal schauen solltest, ob deine Angestellten ein Examen haben. Aber du kannst uns gerne mal morgen in der Praxis so anziehen.
Hatte ich
vor ein paar Jahren nicht dran gedacht, aber...
Es haben alle ihr Examen, nur ich bin mir nicht sicher um den akademischen Abschluss.
Simon, war mir ein Fest. Ganz lieben auch. Dank für deine Zeit und hoffentlich das nächste Mal wieder nicht in so einer langen Spanne.
Ich gebe mir mein
Sorry
Bestes.
Sorry dafür, ey.
Ja, wir entschuldigen uns immer.
Ey, wirklich, in der ehrlich. Zeit, wir sind im März waren wir bei RB, ne? März war das,
ja.
Gell?
Ja.
Wir wollten da eine Folge aufnehmen. Wir wollten vor den USA eine Folge aufnehmen. Letzte Woche habe ich dich vertrösten müssen.
Ach, wir haben gar leid. Keine Folge nach RB Leipzig gemacht, ne?
Nee, wir saßen noch im Auto und haben gesagt,
boah.
Oh,
okay.
Wir holen das nach.
Wir holen nochmal nach. Shoutout an alle Physios und Athletiktrainer von RB Leipzig. Als Spoiler vorweg, wir können natürlich nicht viel erzählen, aber mega geiles Team.
Hammer.
Also ich
das
muss
hat auch
sagen,
so Spaß gemacht, zwei tolle Tage.
Zwei Tage bei RB Leipzig, so coole Leute dort, auf so einer flachen hierarchischen Ebene, wie ich es mir von vielen Vereinen wünschen würde. Also der Umgang, auch die Stimmung. Ich war positiv. Nachhaltig positiv beeindruckt von diesen zwei Tagen.
Also beide mit so Strahlen rausgekommen.
Das ja, ne? Schön. Genau. So, also in diesem Sinne, habt alle einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Jan,
bis die Tage, ne?
I feel you. Tschüss.
Ciao.